D-Radio Wissen. Update.
Ein Jahr lang auf Hawaii verbringen. Das klingt erstmal toll und das war es für die deutsche Geophysikerin Christiane Heinecke auch. Aber sie hat ihre Zeit nicht mit Sonnensurfen und Cocktailschlürfen verbracht. Stattdessen lebte sie ein Jahr lang abgeschottet in einem Kuppelbau auf einer öden Lavasteinlandschaft am Hang eines Vulkans. Nach draußen an die frische Luft ging es für sie nur im Schutzanzug. Der Grund? Heinecke hat bei einem Mars-Experiment mitgemacht. Zusammen mit 5 anderen Wissenschaftlern simulierte sie 365 Tage, wie es wohl ist, auf dem Mars zu leben. Mit diesem Thema beginnen wir heute die Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Es ist einer der ganz großen Träume für viele Wissenschaftler, eine bemannte Mission zum Mars. Damit das irgendwann mal Wirklichkeit wird, haben sich die NASA und die Uni Hawaii gedacht, wir testen mal, wie das so funktionieren könnte in einer doch recht menschenfeindlichen Umgebung. Bei mir ist Anne Preger aus unseren Wissensnachrichten. Anne, wie genau lief dieses Experiment ab?
Die 6 Wissenschaftler waren zusammengefasst auf engem Raum und genau das war einer der Kernpunkte des Experiments, zu schauen, wie 6 Menschen in einer solchen Situation miteinander klarkommen. Sie wurden rund um die Uhr überwacht und zu essen gab es gefriergetrocknete Nahrung, telefonieren war tabu und jede Kommunikation nach draußen hatte eine Verzögerung von 20 Minuten, so wie es auf dem Mars eben auch wäre. Und wer sich mal ausgiebig bewegen wollte, der hatte nur die Möglichkeit, das auf dem Laufband zu tun.
Und wie hat das zwischenmenschlich so geklappt?
Es gab offensichtlich schon mal Streit und Grüppchenbildung, aber die 6, übrigens 3 Männer und 3 Frauen, haben sich auch immer wieder zusammengerauft. Das sagt jedenfalls Christiane Heinecke. Die 30-jährige Geophysikerin hat unter anderem an der TU Ilmenau studiert. Und eine andere Frau, die wichtig war für das Experiment, ist Kim Binstead. Sie ist nämlich die Leiterin des Mars-Projektes High Seas und sie war sehr zufrieden nach dem Ende des Experiments.
High Seas ist ein Beispiel für internationale Zusammenarbeit bei der Forschung, initiiert von der Universität von Hawaii. Es ist wirklich aufregend, die Crew zurück auf der Erde begrüßen zu können, nach einem Jahr auf dem Mars.
Das Mars-Experiment auf Hawaii war mit 365 Tagen das zweitlängste dieser Art. Die russische Simulation Mars 500 hat sogar 520 Tage gedauert. Da waren aber nur Männer an Bord, was ja schon eine andere Gruppendynamik entwickelt.
Und was haben die 6 Wissenschaftler während des Experiments auf Hawaii gemacht? Ich meine, so ein ganzes Jahr, das kann ja ganz schön lang dauern.
Wir haben zum Beispiel Außeneinsätze simuliert. Also im fetten Mars-Schutzanzug ging es dann raus in diese rote Lavagesteinslandschaft, die in Hawaii wirklich sehr marsartig aussieht. Und die Wissenschaftler haben in der Nähe der Station auf 2500 Metern Höhe eben Lavasteinhöhlen erkundet. Und eine der Aufgaben war, aus diesem trockenen Lavasteinboden dann Wasser zu gewinnen, weil man das eben auf dem Mars vielleicht auch machen könnte.
Und wie war die Ausbeute?
Sie haben immerhin innerhalb einer Woche aus einem Quadratmeter Boden 1 Liter Wasser gewonnen. Das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber im Interview mit tagesschau.de nennt Christiane Heinecke das ziemlich respektabel. Ich glaube, von der Tomatenernte war die Gruppe eher enttäuscht. 20 Tomätchen für 6 Leute in einem Jahr.
Ja gut, nicht ganz so viel. Ein Jahr abgeschottet vom Rest der Welt. Worauf freut man sich dann am meisten? Was sagen die 6 Wissenschaftler?
Also weit oben auf der Liste stehen frisches Obst, Gemüse, Fleisch, ein kaltes Bier, den Ozean sehen und im Meer schwimmen gehen, mit anderen Menschen reden und sich die Haare lila färben. Das schreibt zumindest die deutsche Geophysikerin in ihrem Blog.
Sagt die 30-Jährige denn jetzt ein Jahr so abgeschottet, jetzt reicht es mir mit solchen Experimenten oder will die mehr?
Christiane Heinecke will definitiv mehr. Sie hat viele Pläne. Sie würde zum Beispiel gern mal zur internationalen Raumstation ISS. Und sie sagt auch, sie würde auf jeden Fall tatsächlich zum Mars fliegen, wenn sie irgendwann mal die Möglichkeit dazu bekäme.
Allein das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu stehen, stelle ich mir sehr ergreifend, sehr erhebend vor. Indem wir Menschen zum Mars schicken, können wir hoffentlich noch offene Fragen über unser Sonnensystem beantworten, wie die Erde entstanden ist.
Gut möglich also, dass wir von Christiane Heinecke in Zukunft noch was hören werden.
6 Forscher haben ein Jahr lang auf einem Vulkan auf Hawaii das Leben auf dem Mars simuliert. Die Infos zu diesem Experiment hatte Anne Preger aus den Wissensnachrichten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz ist man sich über Sinn und Unsinn solcher Missionen nicht ganz einig. Auf tagesschau.de schreibt andererseits: In meinen Augen ist diese Mission völlig überflüssig. Da toben sich weltfremde Leute unter der Überschrift wissenschaftliches Experiment aus und verpulvern Geld und Ressourcen mit doch sehr fragwürdigem Nutzen. Fans der Mars-Simulation gibt es aber natürlich auch. Als ein solcher outet sich der King Tut auf tagesschau.de. Eine bemannte Mars-Mission wäre ein weiterer bedeutsamer Schritt für die Menschheit nach der Mondlandung. Eine solche Mission ist überfällig. Entsetzen pflichtet ihm bei. Eine bemannte Mars-Mission ist wichtig und kein herausgeworfenes Geld. Wenn man so denkt, hätten wir das Mittelalter wohl nicht überstanden. Ein bisschen Sehnsucht ist bei manchen auch dabei. Florian Boser postet auf Facebook: Egal wie groß die Probleme auch sind, ich wäre gerne bei der ersten Mission dabei. Burkhard Hildebrand meint: Für mich wäre das nichts. Nie mehr frische Luft, nie mehr Vögel zwitschern hören, immer im Schutzanzug, nicht einmal mehr schwimmen gehen können. Bis ans Lebensende mit denselben Leuten zusammen und eben auf alles Lebenswerte verzichten.
Was sonst noch wichtig war?
Bundesjustizminister Heiko Maas will die Rechte von Männern stärken. Und zwar dann, wenn sie glauben, dass ihnen ein Kuckuckskind untergeschoben wurde. Mütter müssen demnach offenlegen, mit wem sie im Zeitraum der Zeugung Sex hatten. So sollen es Scheinväter in Zukunft leichter haben, den Erzeuger des Kindes ausfindig zu machen und sich von ihm Unterhaltszahlungen erstatten zu lassen. Aus Berlin berichtet Michael Kück.
Die Mütter sollen künftig verpflichtet werden, sich zu äußern. In Ausnahmefällen aber sollen sie auch schweigen dürfen, wenn es dafür sogenannte schwerwiegende Gründe gibt. Etwa, wenn ein Gericht davon überzeugt ist, dass es für die Frau unzumutbar wäre, den Namen des tatsächlichen Vaters zu nennen. Stellt sich am Ende heraus, dass der leibliche Vater ein anderer ist, können Scheinväter die Kosten für den Unterhalt zurückverlangen. Voraussichtlich schon in dieser Woche will sich das Bundeskabinett mit den Plänen befassen. Maas reagiert mit seinem Vorstoß auf ein früheres Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Bei dem Anschlag auf das Kriminologische Institut in Brüssel handelt es sich wohl nicht um einen Terroranschlag. Die belgische Staatsanwaltschaft geht jedenfalls nicht davon aus. Stattdessen gibt es eine andere Vermutung.
Viele Menschen haben ein Interesse daran, wichtiges Beweismaterial zu ihren Kriminalfällen zum Verschwinden zu bringen.
Wie genau die Tat ablief, ist unklar. Nach Erkenntnissen der Ermittler gelang es den Unbekannten, irgendwie Feuer in dem Institut zu legen. Bei der Tat letzte Nacht hatte es keine Verletzten gegeben. Der Sachschaden ist nach Angaben der Feuerwehr aber groß. Die Polizei hat mehrere Verdächtige festgenommen, die verhört wurden. Sie sind inzwischen aber wieder frei. Das Kriminologische Institut in Brüssel ist die wichtigste kriminalwissenschaftliche Forschungseinrichtung in Belgien. Es gehört zur belgischen Justiz. In dem Institut werden unter anderem die Spuren von Verdächtigen analysiert. Für Kolumbien ist heute ein wichtiger Tag. Nach über 50 Jahren soll der Bürgerkrieg endgültig vorbei sein. Der Chef der FARC-Rebellen rief für heute den Beginn einer dauerhaften Waffenruhe aus.
Ich befehle allen unseren Führern, jeder und jedem unserer Kämpfer, alle Feindseligkeiten und Gewalt gegen den kolumbianischen Staat einzustellen. Endgültig.
Die Regierung des südamerikanischen Landes hatte den Waffenstillstand schon vorher verkündet. Letzte Woche hatten sich beide Seiten auf ein historisches Friedensabkommen geeinigt. Es war 4 Jahre lang verhandelt worden und sieht unter anderem eine Landreform vor und dass die Rebellen an der Politik beteiligt werden. Außerdem sind Entschädigungen geplant. Die rund 8000 FARC-Rebellen sollen innerhalb von 6 Monaten unter Aufsicht der UNO ihre Waffen abgeben. Ein Punkt, der umstritten ist in dem Friedensvertrag, ist, dass es auch für schwere Verbrechen eine Haftstrafe von maximal 8 Jahren geben soll. Anfang Oktober stimmen die Menschen in Kolumbien in einer Volksabstimmung noch über den Friedensvertrag ab. Mit dem Friedensabkommen endet in Kolumbien ein Konflikt, in dem seit 1964 über 260.000 Menschen getötet wurden. Mehrere Millionen Menschen wurden außerdem vertrieben. Dazu der Chef der FARC-Rebellen.
Wir bedauern heute, durch den Krieg so viel Tod und Leid verbreitet zu haben. Wir wollen beginnen, die Mitbürger zu umarmen und für ein neues Kolumbien zu arbeiten.
Was noch wichtig wird:
Bleibt sie Präsidentin oder nicht? Morgen soll sich in Brasilien entscheiden, wie es mit Dilma Rousseff weitergeht. Die Präsidentin ist seit Mai suspendiert. Ihr wird vorgeworfen, Haushaltszahlen geschönt und Geld ohne Zustimmung des Kongresses ausgegeben zu haben. Seit Tagen werden die Beschuldigungen gegen Rousseff im brasilianischen Senat erörtert. Heute hat sich die 68-Jährige dort persönlich verteidigt und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Rousseff warnte in ihrer Rede vor einem Bruch der brasilianischen Demokratie. Sie sieht das Amtsenthebungsverfahren als einen Putsch und bezeichnet Übergangspräsident Michel Temer als Verräter. Morgen soll der Senat in Brasilien darüber abstimmen, ob Rousseff endgültig abgesetzt wird. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Experten halten eine Amtsenthebung Rousseffs für sehr wahrscheinlich.
Und sonst in der Welt?
China trifft vor dem G20-Gipfel in der Stadt Hangzhou ungewöhnlich starke Sicherheitsmaßnahmen. Am nächsten Sonntag und Montag treffen sich da die Staats- und Regierungschefs der 20 Industrie- und Schwellenländer. Laut der Zeitung South China Morning Post hat das auch Auswirkungen für die nahegelegene Stadt Guangzhou. Da dürfen Low-Budget-Hotels und Jugendherbergen keine Gäste aus Ländern aufnehmen, die als potenzielle Terrorstaaten bezeichnet werden. Touristen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, der Türkei und Pakistan sollen bis 5 Tage nach dem G20-Gipfel abgewiesen werden. In Ägypten soll Genitalverstümmelung härter bestraft werden. Die brutalen Beschneidungen bei Frauen sind zwar schon seit 2008 in dem Land verboten, jetzt sollen die Strafen aber auf 5 bis 7 Jahre Gefängnis erhöht werden. Bisher lagen sie bei höchstens 2 Jahren. Laut einem Gesetzentwurf der Regierung müssen die Verurteilten in besonders harten Fällen auch schwere Arbeit leisten. Strafbar machen sich auch diejenigen, die Frauen und Mädchen zur Beschneidung zwingen. Obwohl die Eingriffe längst verboten sind, machen Muslime und Christen in Ägypten sie noch immer, vor allem in ländlichen Gegenden. Der angeklagte Internetunternehmer Kim.com will das Gerichtsverfahren gegen ihn zum Internetspektakel machen. Der gebürtige Deutsche Kim Schmitz lebt in Neuseeland. In den USA ist er wegen massiven Betrugs angeklagt. Im Berufungsprozess ab heute geht es um seine geplante Auslieferung aus Neuseeland. Seine Anwälte haben zum Auftakt beantragt, das Verfahren live im Internet übertragen zu dürfen. Der Richter lehnte das erstmal ab. Kim.com hat die Plattform Mega Upload gegründet, auf der Nutzer Musik, Filme und Spiele getauscht haben, oft illegal. US-Ankläger werfen ihm vor, Copyright-Besitzer um mindestens $500 Millionen betrogen zu haben. Dotcom und 3 Ex-Mitarbeitern drohen langjährige Haftstrafen.
Wissensnachrichten.
Männer und Frauen sind verschieden, das wissen wir. Zum Beispiel auch in folgender Sache. Männer trifft es härter als Frauen, wenn eine Ehe zu Ende geht. Bei mir im Studio ist wieder Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Anne, was haben die Forscher denn genau untersucht?
Die Forscher von der Universität Miami haben die Sterberate von Partnern untersucht und stellen dabei fest, egal warum eine Ehe endet, also ob die Frau stirbt oder ob sich die Partner scheiden lassen, für Männer steigt in beiden Fällen das Sterberisiko. In diese Studie sind Daten von fast 7.400 Männern und Frauen eingeflossen, die älter als 50 Jahre waren. Und im Untersuchungszeitraum von 16 Jahren starben 1.620 Teilnehmer. Und Männer, die 2 Jahre oder länger keine Frau mehr hatten, die hatten dann eine deutlich höhere Sterberate als Männer, die noch verheiratet waren. Und bei den Frauen, da gab es eben keinen Unterschied.
Aha, wie kommt das?
Das wissen die Forscher selbst nicht so genau. Sie vermuten, dass Männer nach einer Scheidung oder nach dem Tod der Frau ungesünder leben und dass sie weniger am sozialen Leben teilnehmen.
Männer hängen an ihren Frauen und einige Tesla-Autofahrer offenbar zu sehr an ihrem Autopiloten.
Die Folge waren mehrere tödliche Unfälle in den letzten Monaten und das lag meistens daran, dass die Fahrer den Autopiloten anhatten und gar nicht mehr auf den Verkehr geachtet haben. Und daraus zieht der Autohersteller Tesla jetzt die Konsequenzen. Eigentlich ist der Autopilot bei Tesla nur als Hilfe gedacht. Der Wagen kann damit alleine das Tempo halten, in der Spur bleiben oder auch überholen, zumindest wenn der Fahrer vorher geblinkt hat. Der Autopilot ist aber eben nicht perfekt. Deswegen muss der Fahrer immer seine Hände am Lenkrad halten, um im Notfall einzugreifen. Und viele Fahrer machen das offenbar nicht. Und deswegen verpasst Tesla seinem Autopiloten jetzt ein Update.
Okay, und was ändert sich?
Der Autopilot bestraft den Fahrer, wenn er nicht richtig aufpasst. Wenn der Fahrer das Lenkrad dann trotz Warnsignal nicht anfasst, dann schaltet sich der Autopilot einfach ab. Und dem Fahrer bleibt dann nichts anderes übrig, als wieder selbst zu fahren. Und den Autopiloten kann er erst dann wieder einschalten, wenn er einmal angehalten hat.
Okay, halten wir fest, das Leben auf der Erde ist tödlich und zwar nicht nur für Ehemänner und Autofahrer, sondern auch für Dinos und die Mammuts. Aber was würde passieren, wenn wir ihnen eine zweite Chance geben und sie wieder auferstehen lassen?
Mit dieser Frage beschäftigen sich Ökologen, denn es gibt ja Versuche, ausgestorbene Tiere zu klonen und damit wieder auferstehen zu lassen. Auch lange verschwundene Urzeittiere. Und Wissenschaftler von der Universität Kalifornien warnen jetzt, es wäre eine ziemlich blöde Idee, Dinos und Mammuts einfach so in die freie Wildbahn zu entlassen. Die Forscher sagen, dass die Dinos und die Mammuts schon zu lange ausgestorben sind. Das wären quasi Öko-Zombies, sprich sie wären nicht kompatibel mit unseren heutigen Ökosystemen. Wenn sie also tatsächlich irgendwann mal geklont werden, dann müssten sie leider ein Zootier-Dasein fristen. Es gibt aber auch einige ausgestorbene Tiere, die noch nicht ganz so lange weg sind. Da könnte man den Forschern zufolge schon darüber nachdenken, die in die Freiheit zu entlassen. Zum Beispiel eine bestimmte Fledermausart oder die Riesenschildkröte von der Insel Réunion. Für diese Tiere spricht halt, dass sie eventuell in großer Zahl züchtbar wäre und man so eben eine überlebensfähige Population aufbauen könnte. Und außerdem waren das halt Tiere, die eine einzigartige ökologische Funktion hatten. Und wenn man die wieder aussetzt, dann wäre das auch sinnvoll.
Soweit die Wissensnachrichten mit Anne Preger.
Wetter.
An den Alpen kann es in der Nacht noch Schauer und Gewitter geben. Im Rest von Deutschland ist es trocken bei 16 bis 10 Grad. Morgen scheint tagsüber meistens die Sonne. Im Norden ein bisschen wolkiger, es bleibt aber trocken. An den Alpen sind neue Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad in der Nordhälfte und auf 24 bis 29 Grad in der Südhälfte.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.